Yo, this is Haskins, and you're listening to Catch Club.
Oh my God!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier im Catch Club. Ich bin der Flipper. Ich begrüße hier meinen Tech Team Partner par excellence. Wir reisen zusammen durch die Zeiten. Nur heute nicht. Der Drew.
Hallo, hallo.
Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, wunderbar sogar. Sehr, sehr gut. Und dir?
Mir geht's auch sehr, sehr gut. Wunderbar, Ärchen. Ja, wir beide treffen uns hier heute zu zweit, ohne Marcel, um ein Special aufzunehmen.
Jawohl.
Und zwar, ich habe unser G1-Tipp-Spiel gewonnen, was jetzt auch schon wieder 2 Monate her ist. Und da hieß es dann, ja, sobald du das G1-Tipp-Spiel gewonnen hast, darfst du dir ein Special aussuchen. Sag
genau.
Ich gut. Ich habe überlegt, machen wir. Und so sitzen jetzt Drew und ich hier und wir reden über unsere Top 10 Wrestler.
Richtig.
Ja. Top 10 Wrestler ist, ich überlege gerade, wie man da jetzt genau einsteigt. Genau, zuerst, ist dir diese Liste schwer gefallen?
Absolut null. Also, null. Die war wirklich, glaube ich, in 10, 15 Minuten war das Ding eigentlich fertig. Das liegt aber eigentlich daran, weil ich in meinem Kopf immer schon so eine, also so eine Top 5 hatte ich schon immer. So eine feste Top 5 quasi. Und die anderen haben sich dann quasi so dazugereiht, dann musste ich das noch irgendwie einfach in eine richtige Reihenfolge bringen. War super easy, also das hat mir gar keine Schwierigkeiten bereitet.
Das ist gut.
Und bei dir? Wie war es bei dir?
Ja, hatte ich eben im Vorgespräch erwähnt, so, man hatte so ein, zwei Leute, die hätten wir die Aufnahme vor genau einem Jahr gemacht, sah die ein bisschen anders aus, aber bestimmte Leute sind jetzt gar nicht mehr drin. Dann fiel mir gerade auf, oh, den hast du vergessen. Aber jetzt gerade fiel mir das nur auf. Aber gehört der da wirklich rein? Nee, weiß ich nicht. Und so, wie du sagst, so Top 3, Top 5 stand bei mir auch schon die ganze Zeit. Aber so der Rest darunter. Und ja. Genau. Ich möchte aber, bevor wir auf unsere Listen eingehen, möchte ich mal 2 Namen nennen.
Ja.
Beziehungsweise einen Namen, der es nicht geschafft hat bei mir. Mhm. Und als Honorable Mention, vielleicht hast du da auch so ein, zwei Leute.
Ja, habe ich tatsächlich.
Und bei der Person, da weiß Marcel nichts von, aber das habe ich jetzt so beschlossen. Mhm. Die erste Person, die ich nenne, ist... The Hate Club, MDK all fucking day.
Ja.
Nick Gage.
Ja, Mann. Ja, sehr nice.
Und ich bin auch dafür, dass Nick Gage das erste Mitglied der Catch Club Hall of Fame wird.
Ich unterstütze dies.
Nur zu, Marcel. genau. Und ja, dann habe ich der eigentlich so. Ich glaube, das würde ich auch nicht wundern, wenn ich das jetzt sage. Mhm. Und jetzt habe ich da noch einen Pick, der quasi über meiner Liste schwebt. Mhm. Den ich aber nicht platziere.
Okay, ja.
Sondern der ist halt all-time wichtig für mich. Mhm. Durch ihn habe ich Wrestling angefangen, durch ihn bin ich wieder reingekommen. Die Rede ist halt natürlich von Goldberg.
Ja, das überrascht mich jetzt sehr wenig. Klar, ne, das ist
was?
Halt, ja, also das überrascht mich sehr wenig, dass du jetzt diesen also, Namen nennst. Weil, wer dich kennt, der weiß halt, dass das für dich, also nicht so unbedingt, weil es ja so vom Charakter auch nicht immer so der Beste war, also nicht unbedingt so dein Lieblingswrestler, aber dein Wrestler, der so ein bisschen so ausgeklammert so für dich, so dein Ehrenwrestler quasi, weil er dich so zum Wrestling
das ist halt der mir, das ist halt, mit dem verbinde ich halt einfach Wrestling.
Ja.
Für mich persönlich, genau.
Ja, ich verstehe, was du damit meinst. Also, auch wenn ich jetzt nie der große Goldberg-Fan war, aber ich verstehe, warum du diese Verbindung halt dazu hast.
Genau. Wie ist es denn bei dir, der es nicht geschafft hat?
Ganz kurz noch eine Frage habe ich da an dich.
Ja.
Wie fandest du denn eigentlich diese zwei Comebacks davor, letztes und vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, glaube ich, von Goldberg da im bei WWE?
Also vor 3 Jahren bei Mania das Ding mit Lesnar, also erst bei Survivor Series, wo er noch Champion wurde, und bei Lesnar, also dann der Abschluss mit Lesnar bei Mania, das fand ich klasse. Weil sie waren sehr runtergebrochen, ob den Titel geben muss, keine Ahnung. Aber das war okay, passte zur Story. Das Mania-Match mit Lesnar, das war das, was sie bei Mania 20 nicht kriegen konnten. Und das haben sie danach geholt. Da war ich auch, da war ich einfach glückselig. Da war ich wirklich so gut. Meine Seele ist jetzt gereinigt, was das Thema angeht. Guten Tag. Ja, und dann kam halt Saudi-Arabien. Und dann kam dieses Jahr Corona. Ja. Über Gerüchte für nächstes Jahr glauben darf. Ey, ganz ehrlich, lass es sein.
Ja, das ist ja die Sache, das ist auch das, was ich halt beim Undertaker immer sage, ne? Junge, man merkt einfach, du bist am Arsch. Dein Körper, der kann einfach nicht mehr, ne?
Du, der und du bist Goldberg halt, hat den Taker in Saudi-Arabien verletzt, beziehungsweise gegenseitig vor allem.
Ja, gut, ich glaube, Goldberg ist wahrscheinlich körperlich noch ein bisschen fitter als der Undertaker, aber
ja, der aber ist halt er auch war halt Ende noch 50 nie der beste sowas, Wrestler.
Ne? Ja, genau, das hat er. Und Goldberg, wie alt ist der? Der ist auch 56 oder sowas, ne?
Goldberg ist Sekunde, sag ich hier. Goldberg. Joldberg, Bill Goldberg. Bill Goldberg ist 53.
53, also siehst du. Und
ja, wird übernächste Woche 54.
Ja, verrückt. Und da ist halt auch so, ne? Man muss halt irgendwann wissen, wann es gut ist. Also das geht einfach für jede Legende, ne? Also oder für jeden Wrestler. Du musst halt irgendwann merken, okay, ich habe jetzt meinen Zenit erreicht, ich pack das einfach nicht mehr. Das ist ja auch nicht schlimm zu sagen, Jungs, ich bin körperlich am Ende. Ich pack das nicht mehr. Der Undertaker hat 40 Jahre oder 30 Jahre, weil es hat ein 30-jähriges Jubiläum. Und der hatte nie eine lange große Verletzungspause, dass der irgendwann, Achtung, Wortspiel, quasi tot ist. Ne? Oh Wunder.
Nee, eben.
Und aber gut, ich würde sagen, spreche ich kurz über die Wrestler, die bei mir den Cut nicht gemacht haben. Das ist zum einen Chris Brooks.
Okay.
Der es knapp nicht in die Top 10 geschafft hat. Also, wenn ich eine Top 15 hätte, wäre er die 11 gewesen.
Mhm. Bei mir ist halt, genau.
Ja.
Sag du, Entschuldigung.
Und der andere Name ist, der mir jetzt gerade entfallen ist. Der andere Name wäre Becky Lynch gewesen.
Okay.
Aber es sind zwei Wrestler, die halt dann nicht den Cut gemacht haben, weil es dann doch Wrestler gibt, die ich im Allgemeinen viel, viel, viel lieber habe. Deswegen
ja.
Sind das so die Honorable Mentions quasi.
Interessant. Mhm. Interessant. Ja. Dann würde ich mal sagen einfach, dann lass uns nicht so viel Zeit verlieren.
Yes, yes.
Dann würde ich einfach mal sagen, ich weiß auch nicht, was ich genau sagen will, noch soll, außer dass du startest mal mit deiner Nummer 10, Drew. Wer ist deine Nummer 10?
Meine Nummer 10 ist Jushin Thunder Liger.
Stabil. Ja, habe ich vergessen tatsächlich.
Und zwar aus dem Grund halt, also ich finde, das ist jemand, der heraussticht durch, also natürlich erstmal durch den Look, ne, das Kostüm und sowas alles halt, ne? Aber ich finde auch, das ist halt jemand, ist das überhaupt okay, wenn wir jetzt nur, oder wolltest du jetzt nur die Liste durchrassen oder wenn wir auch darüber halt sprechen?
Nee, ich will schon, dass wir darüber reden.
Okay, das ist halt, also Liger ist für mich jemand. Also erstens ist das für mich, finde ich, einer der einflussreichsten Wrestler überhaupt, gerade so, wenn es so um den Junior-Cruiserweight-Bereich und sowas geht. Und ich finde einfach dieses, der hat so eine, also es gibt kaum einen Wrestler für mich, der für mich so sehr den Terminus Legende ausstrahlt, wie das Liger tut. Einfach diese Aura um den halt, auch dass das, keine Ahnung, der ist für mich so die perfekte Legende, war nie zu schade, sich irgendwie für Leute hinzulegen, ist, ich glaube, der ist ja dieses Jahr retired, ich glaube, der hat seit 10 Jahren irgendwie kein großes Match oder keinen Titel gewonnen, sondern der hat immer gesagt, okay, Leute, ne, ich kenne meinen Platz, ich bin der alte Dude jetzt hier quasi und damit trotzdem immer noch fitter als die Hälfte der Opis, und sagt, ne, aber meine Zeit ist vorbei, ich tritt das ab an die nächste Generation. Das habe ich immer
respektiert. Ich fahr lieber mit Schneehunden, mit Husky, Jetski, genau, ja, im Schnee.
Genau, und das habe ich immer super respektiert und dafür, für diese Art und Weise schätze ich den einfach unfassbar. Und,
komplett.
Deswegen, ich finde einfach, also herausragender Wrestler, anscheinend noch ein größerer Mensch und wie gesagt, einfach dieser Typ, für mich strahlt niemand einfach diesen den Begriff Legende mehr aus, als das Jushin van der Leyga tut.
Definitiv. Also da stimme ich komplett zu. Und ja. Nee, den habe ich tatsächlich vergessen, aber würde ich auch, also wie gesagt, Top 15 hätte ich ihn auch definitiv drin. Und ja. Bei mir ist die 10 ein Wrestler, der sich gerne ein bisschen anmalt im Gesicht. Und zwar ist die Rede von Darby Allin.
Ah, nice.
Und zwar Darby, ja, zurzeitiger AEW TNT Champion.
Yes.
Und so meine ersten Berührungen waren so, als du zu mir sagtest, kennst du Darby Allin bei PWG? Das ist so ein verrückter Dude, der springt einfach Leuten mit dem Skateboard auf den Rücken. Ah. Und dann war ich immer so... Nee, da habe ich direkt schon gemerkt, okay, kann ich irgendwo verstehen, was er sein soll. Aber als Character, so in so One-of-Super-Matches, was PWG ja nicht anderes ist, funktionierte er nicht so ohne Story, ne?
Ja.
Und jetzt in All Elite, was jetzt seit einem Jahr, über einem Jahr läuft, vor allem Dynamite, da hat er sich zu so einem Typen gemausert. Die Leute lieben den.
Ja, voll.
Er stell dir vor, als er den Titel von Cody gewonnen hat. Stell dir vor, die Halle wäre mit 10.000 Leuten voll gewesen.
Das wäre richtig geil.
Also, ne, und wir hatten in den 2000ern hatten wir Jeff Hardy. Und jetzt in den Anfang 2000ern, jetzt haben wir halt Darby Allin. Und das klickt halt für mich komplett.
Ja.
Also bei ihm bin ich auch jede Zeit so, wann verletzt du dich mal bitte?
Ja.
Also nicht, weil ich es mir wünsche, sondern, sorry, ja. Dessen Finisher ist mit dem Rücken einfach auf wen zu springen. Das kann doch irgendwann leider nur schief gehen.
Ja, natürlich. Aber ich verstehe
auch... Oder auch auf einen Apron jumpen und so eine Scheiße.
Ja, das ist halt jemand, der sich für keinen Bump irgendwie zu schade ist oder sowas, ne? Das ist, Darby, kannst du das was? Ja. Halt, das ist wahrscheinlich auch jemand, wenn ich jetzt als Promoter zu dem hingehen würde, würde sagen, ey, ich habe voll die krasse Idee, ist aber ein bisschen gefährlich, hättest du Bock drauf? Der würde wahrscheinlich in 9 von 10 Fällen würde der sagen, ja.
Also.
Und beim 10 Fall würde der sagen, ja, aber.
Ja, aber lass das erst testen.
Genau, sowas halt. Und ist halt ähnlich wie Jeff Hardy, wie du schon sagst, so, aber halt, also ich connecte mit Darby Allin besser, als ich das mit Jeff Hardy konnte.
Genau, ich auch.
Aber Jeff Hardy hat sich halt auch viel verbaut durch, ne, Drogen und so weiter, ja, und sowas alles, ne?
Du, vor allem TNA und so, ne?
Ja, das halt voll. Ich erinnere mich noch, ich glaube, das war zu der Zeit, wo ich so regelmäßig TNA angefangen habe, wo Jeff Hardy, ich glaube, da ist er auch irgendwie mit Drogen erwischt worden von der Polizei und ich glaube, diese Gerichtsverhandlung hat sich bestimmt 3 Jahre oder sowas gezogen und ist immer wieder verschoben worden oder irgendwie sowas oder vielleicht waren es auch nur 2 Jahre, auf jeden Fall ewig lange halt und, da war immer so, du hast immer so täglich, glaube ich, nur auf Nachrichten gewartet, Jeff Hardys Gerichtsverhandlung wird verzogen. Ich glaube, das hat viel halt so bei dem so kaputt gemacht, so dieser, ich sag mal, Lebensstil von dem.
Komplett, also das ist richtig. Und,
aber bei Darby auch, Darby ist auch immer jemand, den man so versucht hat, hinter den so zu kommen, auch immer die Vignetten, die man mit dem gemacht hat, gerade am Anfang zu AEW, die waren immer richtig geil.
Ja, und jetzt auch, ne, was, jetzt ist er Champion und er ist dieser Punching Ball Baby, das ist ein klarer Babyface Punching Ball Champion.
Ja, klar.
Und ich habe jetzt auch irgendwo schon gelesen, viele sehen von seiner Art, er ist wohl ein bisschen an den Crow-Sting angelehnt, mit diesem im Oberrang sitzen und nichts sagen, ja, wo man, ich man, bin, ja.
Man spielt da schon sehr deutlich halt drauf an, vor allem jetzt, wo halt Sting auch da ist, ne?
Natürlich, aber wie gesagt, okay, ich kann mit ihm super connecten und der macht Spaß und ja. Genau. Das ist meine Nummer 10. Was denn deine Nummer 9?
Meine Nummer 9 ist Lance Storm.
Gut. Hätte ich nicht mit gerechnet.
Ja, also tatsächlich, Lance Storm war sogar mal in meinen Top 5, ist dann halt so ein bisschen, als ich das so hin und her gewackelt habe, hat sich das ein bisschen geändert. Das ist so ziemlich, also wie du ja weißt, ich habe nie so wirklich groß WCW geguckt, aber Lance Storm war immer der Guy von WCW, wenn ich da so ein bisschen was von gesehen habe, aber das war immer der, der so für mich am meisten so herausgestochen hat, weil es halt zum ersten nicht einer von diesen übertriebenen Stars war wie Hogan oder Flair oder sowas, sondern ne, das war so ein normaler Wrestler, der hatte keinen großen Charakter, sondern war halt einfach nur technisch gut, aber hatte dann später...
Der war auch kein Anabolika-Bomber.
Genau das. muss man natürlich dazu auch sagen, ziemlich uncharismatisch. Das muss man auch, selbst wenn es die Lieblingswrestler sind, muss man auch die Schwächen zugeben, die haben. Aber auch diese Mischung aus Technik, und ich mochte immer dieses Pro... er hatte ja dann kein Pro-USA-Gimmick, sondern dieses Pro-Kanada-Gimmick mit dem
Team Canada.
Genau, Team Canada, und dann hat er später den, aus dem US-Title hat er den Canadian-Title gemacht. Dann war der Cruiserweight-Title war halt dieser 100 Kilos und Under-Titel. Und der Hardcore-Titel war dann der Saskatchewan Hardcore International Title. Also shit.
Es ist halt so lustig. Und, vor allem, er hat es halt auch gebracht, dass Hugh Morris, der Über-Ami, dann noch auch bekannt als Jim Duggan.
Nee, Hugh Morris war Bill DeMott.
Stimmt, Bill DeMott. Sorry. Waren das beide?
Auf jeden Fall. Jim Duggan war dann auch im Team Kanada.
Genau. Hugh Morris meine ich nämlich auch.
Ich meine schon.
Genau, beide. Genau, die beide pro USA waren, genau. Und, ja. Also, kann ich komplett relaten. Ja,
und dann, das hat mich dann irgendwie immer so verbunden. Und davon abgesehen halt, dass ich finde, dass das also für die damalige Zeit, für die jetzige Zeit ist das dann vielleicht veraltet, aber für die damalige Zeit schon ein sehr guter technischer Wrestler, so auf dem Level wie Eddie Guerrero oder Dean Malenko durchaus. Natürlich, wie gesagt, bei weitem nicht so over oder so charismatisch halt, wie das zum Beispiel Eddie war. Da machen wir uns gar nichts vor. Aber halt, was das Technische angeht, durchaus auf einer Stufe mit denen. Und halt, das vor allem zu einer Zeit, wo das halt nicht wichtig war oder wo es halt nicht so viele Wrestler gab, die das halt waren. Also sprich, 90er Mainstream-Wrestling.
Ja, das ist korrekt.
Und ich hab's gefeiert, als der damals halt wieder am Start war bei Ring of Honor gegen Chris Hero und Kevin Steen und sowas halt.
Yo, ich erinnere mich.
Und ja, deswegen, das ist meine Nummer 10. Meine Nummer 9.
Sehr schön. Meine Nummer 9 ist ein Cowboy mit einem Alkoholproblem. Hangman Adam Page.
Ich dachte, jetzt für eine Sekunde kommt James Storm.
Nee, Bruder. Also, habe ich live gesehen. Nee.
Muss man ganz kurz sagen, ich fand James Storm zu Anfangszeiten so von TNA, America's Most Wanted oder auch Beer Money, war der schon ziemlich geil.
Aber mittlerweile ist es halt, ich habe den mit Beer Money live gesehen bei TNA 2009 bei in Dortmund bei TNA. Das war schon ziemlich gut.
Aber davon abgesehen, ist halt auch ein Wrestler, der halt schlecht gealtert ist irgendwie, ne?
Aber wir müssen ihm danken, er hat uns Sanada geschenkt.
Ich bin froh darüber, viele andere nicht.
Ja, Grüße gehen raus.
Ja. Aber fahre bitte fort mit...
Hangman Adam Page ist meine Nummer 9. Da ich am Anfang, wir beide, mit diesem Charakter sehr, sehr gefremdelt haben.
Ja.
Als er bei Ring of Honor dann als Hangman reinkam und dann noch sein Strap-Match, Bullrope-Match gegen Briscoes hatte und so... Da konnte ich mit dem nichts anfangen. Ja. Plötzlich im Bullet Club, da habe ich nichts verstanden. Dann kam er aber nach und nach bei New Japan rein und durfte mal einen G1 wresteln.
Ja, stimmt, ich erinnere mich.
Und ich war so, ey Digga, das ist ja verdammt gut.
Ja.
Das ist ja verdammt gut, was er da tut. Krass. Ja, das war 2018. Ja, und letztes Jahr, dieses Jahr, der ist jetzt bei All Elite am Start. Und man hat versucht, natürlich ihn direkt ins Title Picture zu packen. Hat aber gemerkt, gut, das zündet noch nicht so richtig. Hat ihn ins Tag Team mit Kenny Omega gesteckt. Die waren auch Tag Team Champions. Und jetzt ist er auch in der Einzeldivision. Und ich glaube, in ein, zwei Jahren wird das einfach ein absoluter Topstar.
Ja, also das bauen sie jetzt auf jeden Fall auf, dass der halt der allernächste große Star war. Man hat halt, am Anfang hat man noch gesagt, okay, das funktioniert noch nicht so ganz, wie du sagst halt, ne? Muss noch ein bisschen aufbauen, weil halt, auch wenn der aufgebaut jetzt ist mittlerweile, aber das ist ja, also quasi von der Elite, also jetzt mal abgesehen von dem Stable, aber von den internen der Elite ist es ja immer noch der am unbekanntesten oder ist oder der am wenigsten Popularität quasi hat.
Genau.
Und aber das halt der ist, auf den du halt bauen kannst. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, der wurde außerhalb von Ring of Honor gemacht. Also Ring of Honor hat kein bisschen was damit zu tun, was es dem geworden
ist. Der wurde bei New Japan und bei All Elite gemacht.
Ja, voll, aber das ist ja das, was ich auch... Also ich finde, Ring of Honor ist schlecht darin, eigene Stars zu produzieren. Also mittlerweile, früher natürlich was anderes. Aber so zumindest seit die zu Singler gehört haben die nicht so das große Auge für Talent eigentlich. Zumindest nicht etablierte Leute zu haben, also...
Du, Keith Lee,
genau, ich wollte es gerade sagen. Und mit Keith Lee haben die auch nie was gemacht. Der war im Tag Team mit Shane Taylor, Alter.
Ja.
Und das ist halt schon hart. Und da fand ich auch ganz cool. Also, das, was gut war für Hangman bei Ring of Honor, war, dass der sich mit den Bucks und mit Cody verbinden konnte. Dass die sich befreundet haben. Weil das hat dem halt geholfen, größer zu werden und halt auch einen Spot bei All Elite Wrestling zu kriegen.
Genau. Und er sagte auch, dadurch, dass er in den Bullet Club kam, konnte er seinen Fulltime-Job aufhören und Fulltime-Wrestler werden.
Ja.
Und er ist übrigens Lehrer.
Ja, das habe ich auch schon mal gehört.
Und deswegen, also, und in ihm sehe ich einfach die Zukunft und
ja, absolut.
Er macht einfach Spaß. Also da habe ich einfach Freude dran an ihm. Und ist jetzt auch zurzeit ein sehr interessanter Charakter, was bei ihm so geht.
Ja, voll. Und das ist, ich finde es auch bei ihm ist ganz cool, diese Entwicklung halt mitzukriegen, dass du erst merkst, ja, okay, wie du schon eben gesagt hast, so am Anfang, ja, konntest du eigentlich nicht so wirklich was mit dem anfangen, war jetzt nicht so unseres irgendwie, aber dass sich das so entwickelt hat und so weiter, das ist immer besser geworden und dass man jetzt schon sagen kann, ja, das ist ein ordentlich guter Wrestler.
Definitiv. Ja. Das war meine Nummer 9. Drew, fahre fort mit deiner Nummer 8.
Ich fahre fort mit der Nummer 8. Die Nummer 8 ist der Macho Man, Randy Savage. Wenn wir jetzt mal ein bisschen sehr, sehr alt oder sehr, sehr oldschool. Ja, aber das war halt auch, also ich habe auch, wie gesagt, von 80ern WWE habe ich fast noch weniger gesehen als von der Attitude Era. Aber das war halt immer so der...
Wie wir ja jetzt aufarbeiten werden.
Ja, richtig. Aber das war, also Savage war immer für mich so jemand, der so halt super herausgestochen ist, weil es halt einfach unfassbar charismatisch und... ne, die Art und Weise, wie er gesprochen hat, yeah, und halt sowas halt, ne, das hat bei mir immer voll gezündet und sowas, das war immer so ein bisschen halt, ne, also, was mich an Wrestling immer so fasziniert hat, so ein bisschen halt, das war, ne, also ich, ne, von meiner Kindheit und sowas immer ich habe immer viel Comics gelesen, Comicfilme und sowas halt geguckt und sowas und...
Ja, waren halt die Wrestler, die halt Comic Relief waren, genau, wie so ein Macho Man.
Genau, und Macho Man ist halt wie so ein Real-Life-Superhero Superheld einfach gewesen, ne?
Ja.
Und, keine Ahnung, das hat mich immer super, super fasziniert, der Typ halt. Und davon abgesehen, bester Elbow-Drop halt ever.
Ja.
Und einfach ein unglaublicher Charakter. Das war so einer von den Namen so, wo so, okay, als du gehört hast, die sind verstorben, war so, yo, fuck, scheiße, Mann.
Mhm.
Klar, das ist immer scheiße, wenn du hörst, ein Wrestler, den man kannte oder sowas, ist verstorben, aber so, das war so mit einer der wenigen Namen, die mich so richtig so mit so getroffen haben. Wie so ein, die so ein kleiner Schuss so ins Herz so ein bisschen waren.
Ja, kann ich komplett nachvollziehen.
Und von daher, ja, mehr brauchst du eigentlich gar nicht zu sagen. Also wie gesagt, großartiger Charakter. Deswegen die Nummer 8, Randy Savage.
Perfekt. Ich habe jetzt mal ganz spontan umgebaut. Und die Nummer 8 ist bei mir auch ein Charakter, mit dem ich so ein bisschen, der mir auch so ein bisschen beim Wrestling, wo ich groß geworden bin, sagen wir mal, mit einer meiner ersten Berührungspunkte und ja, dann ein paar Jahre später nochmal gesehen und jetzt wieder. Meine Nummer 8 ist The Man Called Sting.
Ja, sehr, sehr schön.
Ganz einfach, wie gesagt, nur mit 5 Jahren das erste Mal WCW gesehen. Da war Sting immer am Start, den mochte ich immer.
War er da schon der Crow-Sting oder war er da noch der Surfer?
Als ihr das erste Mal gesehen? 98 war der schon der Crow. Ah, ja. Surfer war der ja so bis 95.
Ja, stimmt. Ich hab gerade irgendwie vergessen, dass du ja genauso alt bist wie ich. Und dann, als du 95 gedacht hast, habe ich jetzt irgendwie was anderes gedacht. Keine Ahnung.
Und, genau, das ist der, das ist meine Nummer 8. Wie gesagt, erst in der WCW mit 5 das erste Mal gesehen. Und, da war ich auch sehr traurig, als er mit Ric Flair das letzte WCW Nitro Match ever hatte. Im März 2001. Da habe ich auch eine sehr schöne Geschichte zu.
Ja, ich höre. Erzähl.
Und zwar, es lief ja damals auf Premiere. Premiere. Und das war so, da war ich gerade in der zweiten, ja, war ich in der zweiten Klasse. Und dann war das nämlich so, das war dienstags, das weiß ich noch. Da war ich bei einem Kumpel, der hat in der Nähe von uns gewohnt. Dann, und meine Eltern waren da aber nie so streng mit, Christian darf nur bis 15 oder 17 Uhr spielen, ne? Meine Eltern waren da super entspannt. Mhm. Mein Bruder war aber der sagte, um 16 Uhr komme ich den abholen. Dann hat er mich mit dem Fahrrad und ich schön auf die Mittelstange vom Mountainbike drauf, so quer. Und dann sind wir mit dem Fahrrad ganz schnell nach Hause, um die letzte Folge Nitro zu gucken.
Stark.
Und das, da war ich schon arg traurig.
Ja, ich finde das aber schön, wenn man diese Verbindung dazu einfach hat. So, das ist eigentlich immer ganz schön. Ich muss ja sagen, ich hatte meine ersten Berührungspunkte mit Sting bei TNA.
Ja, da wäre ich jetzt nämlich noch weiter zugekommen.
Ja, dann mach das.
Ja, und dann 2.5. Ja, 2.5 war das, genau. 2.5, dann habe ich, 2.4, 2.5 habe ich mit TNA angefangen. Und, ja, Ende 2.5 gucke ich TNA. Und dann plötzlich sehe ich, heißt es, ja, Sting kommt. Ich so, Digga, was? Vor allem bei Sting war ja auch zu der Zeit das Mysterium. Er war zu dem Zeitpunkt noch nie bei der WWE.
Ja, genau.
Und dann war er jahrelang noch bei TNA bis 2012, 13, irgendwie so. Und war dann jetzt nochmal vor ein paar Jahren nochmal bei der WWE für einen kurzen Run. War halt auch nicht so schön, weil der fast auseinandergefallen ist.
Ja, da war er halt dann kaputt. Aber bei TNA fand ich eigentlich, dass der Run noch ganz gut war eigentlich. Also
das war super.
Weil der gehörte da halt noch zu den wenigen Legenden. Also damals war er ja schon eine Legende. Aber die halt noch konnten, ne? Also
vor allem die sich nicht zu ernst genommen haben.
Genau, erstens das. Aber die halt noch, wo du auch gemerkt hast, okay, der besteht jetzt irgendwie nicht nur noch aus Tanahashi-Tape, sondern,
TT, Tanahashi-Tape.
Genau, Trademark. Oh, sondern der kann halt noch, der kann auch noch vernünftig irgendwie abliefern, also nicht nur in Promos oder sowas, sondern auch wrestlerisch noch einigermaßen halt was drauf hat und, Das fand ich schon noch. Also da war der wirklich einer der wenigen Ausnahmen, die da halt noch gehen konnten.
Richtig. Und er hat sich ja nochmal neu erfunden mit dem Joker-Sting.
Ja.
Und diese Fehde gegen Hogan, die war, auch wenn fuck you Hogan, aber die Fehde war tatsächlich gut.
Ja gut, das Match war halt nicht mehr so, aber der Aufbau auf
jeden Fall. Nee, aber lag halt auch an Sting, dass es gut war, ne?
Klar.
Und deswegen, jetzt als er bei All Elite ankam, ich hab hier alles zusammengebrüllt. Huiuiuiuiui. Alter, war das geil. Meine Fresse. Da kommt plötzlich Sting raus und du bist so.
Da haben sie es vor allem ja auch irgendwie ganz cool aufgebaut, dass sie halt so gesagt haben, so ja, jetzt das erste Mal seit 20 Jahren oder sowas halt wieder bei TNT und sowas, ne?
Mhm.
Und so sowas. Das passt halt dadurch. Also, AEW ist halt gleichzeitig irgendwie eine moderne, richtig gute Liga, aber das ist halt auch gleichzeitig für alle Fans von früher so ein richtiger, so ein richtiger Gaumenschmaus halt für 90er Jahre, vor allem 90er Jahre WCW-Wrestling-Fans. Das ist halt so richtiger, so eine richtige Freude halt einfach.
Ja, genau.
So Nostalgie, das ist das Wort, was mir
jetzt gefällt. Ja, Nostalgie, genau. Ich muss ihn jetzt auch nicht mehr im Ring sehen. Aber, weil der ist jetzt auch schon 62.
Ja.
Aber, da muss ich einfach sagen, mit dem verbinde ich einfach sehr, sehr viel. Mhm. Er gibt mir sehr viel und deswegen ist das meine Nummer 8.
Wunderbar.
So, Drew, deine Nummer 7.
Die Nummer 7. Als Nummer 7 habe ich Katsuyori Shibata.
Jao.
Ja, auch mal ein Mann, der mich halt super beeindruckt hat, weil es halt dieser Nonsense-Wrestler war, so ähnlich wie Ishii, aber halt noch einen Ticken krasser halt als Ishii.
Ja.
Auch immer, hab das total respektiert, einfach dieses straighte Wrestler halt, ohne dumme Faxen drumherum. War auch unfassbar fertig, als dann halt die Umstände waren, wie er dann halt
ich auch, Bruder.
Verletzt war halt auch, oder wie er dann diese Verletzung halt erlitten hat mit seinem Schädel-Hirntrauma dann halt in dem Match gegen Okada halt und sowas. Fand dann aber auch einen unfassbar schönen Moment einfach, als letztes Jahr dann dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, Comeback halt gab, also als es dann diesen kurzen Moment gab, wo er dann auf einmal wieder im Ring stand und losgefeuert hat. Gegen Kenta und sowas. Das war kein Moment, wo ich jetzt sage, so, boah, richtig geil, Alter, feier ich richtig hart ab, ey. Sondern.
Nee, da kannst du auch nicht feiern, da wurde nur geweint.
Genau, das war einfach so.
Wo du es erzählst, muss ich jetzt schon wieder aufpassen.
Ja, genau. Das war einfach so ein richtig schöner Moment, dass du einfach weißt, okay, dieser Typ, der halt quasi alles für diesen Sport gegeben hat und dann halt im Ring quasi, naja, wortwörtlich zusammengebrochen ist und das dann halt war. Dass der halt nochmal so einen kurzen Moment gab, auch wenn es halt nur für ein paar Minuten war und am Ende er dann halt trotzdem verdroschen wurde. Aber dass es halt einfach so einen kurzen Moment gab, wo du siehst, okay, der hat's noch drauf, ne? Und das war einfach ganz schön und ich war auch ganz froh, oder ich war eigentlich mega glücklich, als ich den halt live sehen durfte letztes Jahr bei, ich war ja in England bei Royal Quest. Und du konntest halt, also was heißt Meet and Greet, ich finde den Begriff immer ein bisschen doof, weil du triffst dich ja nicht wirklich mit denen und redest mit denen, du bist halt kurz da, sagst Hallo und sagst zwei Sätze mit denen, machst ein Foto und kriegst ein Autogramm und bist fertig. Mhm. Aber das war halt so, keine Ahnung, das war so einer der wenigen Wrestler, als ich vor dem stand, war ich so sprachlos, also vor Minoru Suzuki hatte ich Angst, als ich neben dem stand, aber da war ich so... Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Ich habe dem einfach die Hand gegeben, habe mich vor dem verbeugt und war einfach so voll glücklich, diesen Menschen einfach zu sehen. Und, keine Ahnung, deswegen einfach ein hervorragender Wrestler, ein toller Typ, der irgendwie, keine Ahnung, mit dem habe ich so eine ganz besondere Verbindung irgendwie, keine Ahnung. Ich kann das auch nicht wirklich erklären, aber...
Nee, kann ich aber komplett
nachvollziehen. Das war jemand, mit dem ich mich einfach immer super connecten konnte und, der wirklich sehr, sehr nahe kommt von dem, was ich am Wrestling sehr, sehr gerne mag oder mit am liebsten mag. Und von daher, ist die Nummer 7 Katsuyori Shibata.
Kann ich komplett nachvollziehen.
Boah, ich hab jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur darüber rede, also.
Du, ich musste gerade mit meinen Tränen auch wieder aufpassen. Ich sag's, wie es ist.
Aber das ist ja okay, das kann man ja ruhig so sagen. Also, ich finde, dass Wrestling schon ein Sport ist, der halt in jemandem solche Sachen, solche Glücksgefühle auslösen kann. Also das ist, wenn Wrestling gut ist und Wrestling hervorragend ist, dann ist Wrestling einfach das Tollste auf der Welt. Oder kann das Tollste auf der Welt sein. Und das ist das, was viele Leute gar nicht verstehen, die kein Wrestling gucken. Das ist nicht wie jeder andere Sport. Ich finde ich will nicht sagen, dass es in anderen Sporten nicht so ist, aber ich finde einfach, du hast im Wrestling so viel Gefühl und du hast so viel Leidenschaft und so viel Liebe einfach in diesem Sport drin, von so vielen Menschen. Und
das ist korrekt.
Und das ist einfach für einen selbst, das einfach unfassbar aufbauen manchmal und unfassbar motivieren, wenn du weißt...
Naja, große Unterschied zu Wrestling, zu den großen anderen Sportarten ist ja ein Individualsport, ist ja kein Teamsport in dem Sinne.
Genau.
Und deswegen kann dich so ein einzelner Charakter einfach mehr mitreißen.
Ja, vollkommen. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, keine Ahnung, Eddie Kingston zum Beispiel löst irgendwas bei mir aus, weil der halt die Art und Weise, wie der seine Sachen halt macht, ne? Und ich so, ja, ich kann das verstehen. Ich kann Leute verstehen, die sagen, okay, Leute wie Misawa, die haben bei mir was ausgelöst, weil es halt auch diese unfassbare Connection halt war, die man zu dem hat und sowas. Und das kann ich alles vollkommen verstehen. Und dabei ist vollkommen egal, welcher Wrestler das ist. Ob das Shibata ist, ob das, keine Ahnung, ist, ob das Hulk Hogan ist, ich hoffe nicht. Ob das sonst irgendjemand
am
ist.
Arsch.
Das ist vollkommen egal, wer das ist. Also jeder hat auch vielleicht eine andere Connection zu irgendjemand anderem. Oder wie du zum Beispiel sagst, ich habe diese Connection zu Goldberg, weil wegen das und das, wegen Anfängen, wegen Kindheit und sonst irgendwas. Und ja, das ist auch vollkommen okay so und das ist auch gut so, dass es sowas gibt.
Ja, genau. Nee, kann ich komplett nachvollziehen. Gehe ich ja komplett mit. Ja, meine Nummer 7 ist dann, du hast ihn gerade schon angesprochen, den Stone Pitbull. Den emotionslosesten Wrestler, den es gibt. Tomohiro Ishii. Ja, was soll ich sagen? Als ich den das erste Mal bei New Japan gesehen habe, dachte ich, der hat keinen Hals.
Ja.
Der kann aber richtig gut wemsen.
Ja.
Wie so gute, kleine, kompakte Japaner halt wemsen.
Ja, genau, das ist halt... Ja, also...
Und der ist halt wirklich so kompromisslos, verzieht im Ring keine Miene, desto überraschender bin ich immer, dass er schon Tag Team Champion mit Yano war. Mit Toru Yano. Der halt das komplette Gegenteil ist.
Ja.
Und da muss ich einfach sagen, der Typ, so, für ihn wird es auch nicht fürs große Ganze bei New Japan reichen, ist leider so, aber er ist einfach der MVP von allem.
Ja, voll, absolut.
Und da habe ich immer einen Quell der Freude, wenn ich den im Ring sehe.
Ja, absolut.
Vor allem, der holt aus jedem was raus.
Ja, das ist halt der Typ, da weißt du, okay, wer gegen den wrestelt, der hat halt instant ein gutes Match. Du kannst halt kein schlechtes Match mit Ishii haben, ne? Und das ist gleichzeitig auch jemand, der sich unfassbar, also für mich ist Ishii einer, also ich übernehme jetzt einfach mal ganz kurz, Entschuldigung.
Du, das ist gut.
Ishii ist für mich einer der selbstlosesten Wrestler, die ich kenne, weil der zwingt niemandem seinen Stil auf, der fährt das mit, was dein Gegner tut. Wenn er dich als Gegner respektiert, dann fährt er einfach mit, dann lässt er dich machen. Der ist, der hat sich einfach, der weiß genau, okay, ich werde niemals die Nummer 1 sein von irgendwas. Der ist niemals die Braut, sondern der ist die ewige Brautjungfer. Aber der ist dann nicht jemand, der sagt, okay, mir steht mehr zu, ich sollte mehr kriegen oder sonst irgendwas, sondern der hat sich mit dem Spot, den er bekommen hat, einfach abgefunden und hat gesagt, scheiß drauf, ist mir kackegal, wenn ich nicht die Nummer 1 bin oder die Nummer 2 oder die Nummer 5. Ich gebe halt trotzdem jedes Mal 110%. Versuch mitzuhalten, Digga. Und auch dieses zum Beispiel beim, jetzt dieses Jahr beim G1-Finale, nicht beim G1-Finale, beim Finaltag von dem Block, hatte er das letzte Match ja gegen Jay White, hat Jay White quasi daran gehindert, dass er ins Finale kommt.
Genau.
Und er hat das Match gewonnen und ist sofort, also war ja auch der Main Event, ne, war nicht der Main Event, aber doch war der
Main Event. Der Main
Event. Ist nicht irgendwie, keine Ahnung, Post-Match-Promo oder sowas, ist aus dem Ring und hat quasi diese Bühne als Niederlage Jay White überlassen, damit du diese Geschichte erzählen kannst, weil warum soll er da sein? Warum soll er eine Promo halten und sagen, ja, ich habe gewonnen, bin jetzt aber nicht im Finale, haut einfach ab und lässt sich die Story weiterentwickeln, lässt das Storytelling, überlässt diese Bühne einfach mit Jay White, der dann halt gebrochen da ist, weil er nicht ins Finale gekommen ist. Und das macht einfach für mich jemanden einen guten Wrestler aus. Der hat kein Ego. Also der hat genauso viel Ego, wie er Hals hat.
Und, von dem, was bekannt ist, genau.
Genau, und ist absolut, absolut selbstlos. Der sagt einfach, fick it, ich akzeptiere meinen Platz, ich brauche nicht die Nummer 1 zu sein. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich bin. Und das ist gut so. Und das ist halt, das respektiere ich absolut. Das ist keiner, der sagt, keine Ahnung, ich bin hier der geilste Typ, ich habe den fettesten Vertrag, ich sollte hier an der Spitze sein. Macht er nicht.
Nee.
Könnte er das machen? Könnte er sagen, Leute, ich bin hier Top 3, was das Ingrid-Talent angeht oder sowas. Entweder ihr macht mich zum Champion oder ich verpiss mich. Macht er nicht. Nee. Würde er auch nie tun.
Weil woher soll er auch hin?
Und dafür Ehre.
Ja, komplett. Und er zeigt eine Charakter auf Fotos, wenn er Hunger hat oder Hello Kitty Öhrchen auf dem Kopf
hat. Das sieht aber so geil aus.
Das ist unfassbar. Ja, das war meine Nummer 7, Tomohiro Ishii. So, fast die Hälfte ist geschafft. Was denn eine Nummer 6?
Meine Nummer 6 ist dann jetzt auch mal kein alter oder retireder Wrestler, sondern es ist ein aktueller Wrestler.
Ich höre.
Und zwar habe ich auf die 6, auf der 6 ist Kenny Omega.
Okay, ich bin überrascht. Ich dachte, den hättest du oben.
Den hätte ich auch weiter oben, wenn es da nicht Wrestler gibt, die ich... Ich habe mich auch mit der 6 und mit der 5 ein bisschen schwer... Oder mit der 6, 5 und 4 ein bisschen schwer getan in der Reihenfolge.
Ich mit 4, 5, genau.
Und, aber...
Auch so 6, 5.
Ich glaube, dass die Reihenfolge, die ich jetzt aktuell gewählt habe, dann die bessere ist, aber ich könnte das wahllos tauschen. Oder wenn ich die Liste vielleicht in einem halben Jahr machen würde... Dann wäre da die Reihenfolge vielleicht anders. Das ist möglich. Mhm. Also das ist ganz, ganz groß bei denen. Aber ich habe dann zu den beiden Wrestlern, die davor kommen, oder dann jetzt alle, die davor kommen, noch ein bisschen mehr den persönlicheren Bezug. Von daher Omega nur auf der 6. Aber ich finde Omega einfach ein unfassbares Talent. Also in Ringtechnik wahrscheinlich aktuell der beste Wrestler weltweit. Oder overall wahrscheinlich der beste Wrestler weltweit aktuell. Also nicht aller Zeiten, aber aktuell würde ich sagen ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ist also hervorragend im Ring, selbst wenn du nicht sagst, der Beste, mindestens Top 5 in Ringtechnik oder overall weltweit aktuell. Einfach unfassbar gut. Für mich ist die Cleaner-Personalie, die er ja jetzt im Moment auch wieder anfängt zu bekommen bei All Elite Wrestling, für mich ist das, oder aber auch gerade der Cleaner bei New Japan, ist für mich einer der besten Charakter der letzten paar Jahre. Einfach... Ein unfassbar guter Storyteller, vor allem nicht nur in Promos oder in Fäden oder so weiter, sondern auch in Matches. Einfach ein unfassbar guter Storyteller, der, ich finde immer noch, auch wenn du damit argumentieren kannst, dass die Matches gegen Okada und alles, dass sie zu lang sind, aber das sind einfach von der Art und Weise und von der Geschichte, die erzählt wird in diesen Matches, ist es einfach ein absolutes Meisterwerk. Und das haben wir nicht Okada zu verdanken. Seien wir da ganz ehrlich, und von daher ist das ist einfach
vor allem Omega.
Ja, und das ist jemand für mich, der das moderne Wrestling, so wie es jetzt aktuell ist, einfach mit am meisten
verstanden. Maßgeblich mitprägt.
Mitprägt auf jeden Fall und am besten mit verstanden hat. Der weiß halt einfach, oder auch gerade nicht nur er, aber auch wie er mit den Jungs arbeitet mit AEW, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass gerade die Stories, die er halt macht, dass er da sehr viel Input selber mit eingibt, da bin ich mir ziemlich sicher. Auch in die Rolle, die er gerade aktuell hat bei AEW, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das zu einem sehr großen Teil seinen Stempel mit hat.
Kannst von ausgehen, das ist, also was er da macht, Entschuldigung, was er da macht, das ist unfassbar, dieser Typ. Und wenn er will, dann ist der am Mikrofon auch so geil, arschlochmäßig geil.
Ja, und auch
dieses... Und
bitte mach weiter.
Ja, Entschuldigung, sag du.
Nee, mach du warst noch dran, erzähl bitte.
Und er ist einfach super komplett.
Ja, also das ist wirklich ein kompletter Wrestler. Wenn du mal denkst, guck dir mal Videos von dem an, von vor 10, 12 Jahren, wo der Comedy-Matches bei DDT gemacht hat. Das ist einfach nur...
Guck dir Matches von vor 12 Jahren an, wo er gegen TJ in der Turbinenhalle ein Falls-Count-Anywhere-Match hatte.
Das Match habe ich sogar gesehen auf der Doku-Reihe von TJ bei WXW Now.
Genau.
Und sowas halt vom Comedy-Nischen-Wrestler halt zu einfach diese Entwicklung ist einfach unfassbar. Und bleibt sich trotzdem damit dabei treu, und auch der kleine Charakter ist ja auch jemand, der halt ein bisschen, also bewusst over the top ist, aber der ist halt jemand, der weiß genau, okay, wann er ernst sein muss, wann er dieses over the top halt rausbringen kann, wann er jetzt halt lächerlich sein kann, und das weiß er einfach, wann dafür der perfekte Zeitpunkt ist. Deswegen eigentlich, also für mich, sehr, sehr nah an einem perfekten Wrestler.
Ja, geh ich mit. Und, ja, definitiv. Das war jetzt deine Nummer 6, ne?
Yes.
Du?
Ja, das war die 6.
Sehr schön. Meine Nummer 6 ist... Ja, nehmen wir den. Ich muss gerade überlegen, ob ich das so lasse. Wie gesagt, jetzt geht's... Jetzt, wo wir es aufnehmen, bin ich so... Nehmen wir doch so. Ich habe jetzt gerade noch geändert.
Ja, ist ja auch okay.
Aber wir nehmen einen Typen... Comedy passt da auch ganz gut. Verrückt auch. Japan auch. Die Rede ist von Kota Ibushi.
Jawolle.
Der hat es bei mir auf der 6 geschafft, weil...
Auch schön, wie wir auf der 6 Omega und Ibushi haben, die Golden Lovers. Sehr schön.
Sehr gut, ja. Bei mir ist auf der 6 Ibushi. Ich hatte den zur Zeit vorher auf der 4. Aber war dann so, nee, komm, da hast du wen, zu dem du einfach persönlich mehr Bezug hast, ja. Auf der 3. Und jetzt musste er kurz tauschen. Und Kota Ibushi ist einfach auch... Also das, was wir teilweise zu Omega gesagt haben, kannst du auch auf Ibushi ziehen.
Absolut, absolut.
Sehr, sehr eigener Charakter.
Ja.
Hat bis vor 2 Jahren nirgends Verträge unterschrieben. Stand bei der WWE im Cruiserweight Classic, aber hat keinen Vertrag unterschrieben, zum Glück. Und, Und das ist dann auch so geil. Du stehst dann beim Karat in Oberhausen und bist so, guckst auf Twitter am Sonntag, Karat-Sonntag, guckst bei Twitter rum, was geht so in Wrestling England. Ja, Kota Ibushi steht gerade irgendwo in Birmingham auf dem Hinterhof und schießt sich mit Raketen ab. Ja, gut.
Ja, aber die Sache ist halt, hätte das jeder andere gemacht, hätte gesagt so, okay, was ist das für ein Idiot? Aber das ist halt Kota Ibushi. Du denkst einfach so...
Und du bist so, Digga, es ist Karat, warum bist du nicht
hier? Ja, genau, das erstens, ne? Aber auch so dieses Ding, Alter, das ist halt Ibushi. Es gibt fast nichts, was der tun könnte, wo du denken würdest, oder wo du überrascht wirst, sondern du denkst einfach so, ja, okay, ist halt Ibushi, ne? Also, der könnte auch vom Empire State Building moonsaulten und auf seinen Füßen landen und du würdest sagen, ja und? Ibushi halt, ne?
Ja, eben, ja.
Das ist einfach
genau das.
Ein unfassbarer Typ. Ich glaube, der ist auch innerlich so nie wirklich erwachsen geworden. Der ist wahrscheinlich in seinem Kopf immer noch 11 Jahre.
Ja, aber, also, der hat ja auch einen 25-Stunden-Tag und so.
Ja,
also... der weiß auch nicht, der findet auch Lesen überbewertet.
Ja, also, das scheint, ist, glaube ich, so im Real Life schon ein weirder Typ, wenn man den nicht kennt. Aber ich glaube, wenn du den gut kennst oder sowas, dann kannst du dir, glaube ich, keinen besseren und treueren Freund vorstellen. Als Ibushi. Und es ist halt auch ein hervorragender Wrestler, das kommt natürlich auch hinzu, ne?
Ja, eben. Und wie gesagt, der fasziniert mich einfach, wie der so ist und,
ja, absolut.
Ja, hat auch Chance, jetzt World Champion zu werden.
Ich hoffe, das tut er auch.
Und, deswegen auf meiner Nummer 6.
Ich würde gerne mal, jetzt wo du es so sagst, würde ich gerne mal ein Match zwischen deiner Nummer 6 und deiner Nummer 10 haben. Ein Wer stirbt zuerst Match.
Pack da gleich noch meine Nummer 4 mit zu und dann gute Nacht.
Okay, dann ist es einfach ein Two out of Three Deaths Matches.
Gut, wer ist denn deine Nummer 5?
Meine Mensch? Nummer 5 ist Chris Hero.
Sehr gut, die ist auch in meiner Liste.
Das ist einfach ein Wrestler, den habe ich schon sehr, also das war somit einer der ersten Indie-Wrestler, die ich gesehen habe und ich bin einfach fasziniert von dem Typen, weil der erstens ist der quasi Wrestling-Wikipedia.
Mhm.
Also der weiß halt, der hat einfach so ein unfassbar gutes Wissen über Wrestling und nicht nur über, keine Ahnung, über Wrestling allgemein, sondern der weiß, der kann dir geschichtlich alles sagen über Lucha Libre, über 90er All Japan, über
70er Britisch.
Genau, über 70er Britisches. Oder der kann das halt auch alles wrestlen, ist die Sache, ne? Der kann, ja. Der kann mit dir, keine Ahnung, 20 Minuten auf der Matte wrestlen. Der kann ein bisschen rumflippen. Der kann,
Das wie das GIF, was du geschickt hast, ja, ey, vorhin.
Richtig geil, hab ich so gefeiert, ne? Der kann mit dir ein puro Strong-Style-Match machen. Der kann halt einfach alles. Das ist,
Zur Erklärung, Drew hat mir ein GIF geschickt von Chris Hero aus dem Jahr 2006 von CZW. Was macht dieser Chris Hero? Steigt aufs Top Row, springt im Stand, was war das? Ein 450? Ein
450 vom Top Rope in Stand.
landet auf den Füßen und aus der Landung geht er einfach in Headlock.
Nee, ein Krawat war's.
Was?
Ein Krawat war's.
Krawat? Warte mal. Muss ich nochmal gucken.
Hier, der Krawat holt.
Das war das. Sekunde. Du hast heute wieder so viel geschickt. Ach, der, genau. Ja.
Und keine Ahnung, das war immer jemand, also das ist wirklich ein Wrestler, für den habe ich unfassbar hohen Respekt, weil also erstens ist der Indie-Wrestler seit auch 22 Jahren, also ist mit einer der längsten Indie-Wrestler, die da so rumlaufen. Ist auch immer jemand, der halt ein unfassbares Repertoire an Moves hat und keine Ahnung, sich immer was Neues ausdenkt, super innovativ ist, wenn man so die heutigen Wrestler oder auch viele sieht, auch unfassbar einflussreich einfach. Und von daher, ich könnte jetzt stundenlang über den Typen einfach weiterreden, aber da du sagst, du hast den auch noch auf der Liste, will ich jetzt nicht zu viel sagen. Aber wirklich, das ist mit einer der Wrestler, die ich am meisten respektiere. Und unfassbar versierter, variabler Wrestler.
Definitiv, da kann ich komplett zustimmen. Aber ich habe ihn ja auch noch. Auf meiner Nummer 5 ist ein auch sehr, sehr visierter Wrestler. Und ein kleiner Wrestler. Und ein purer Wrestler. Die Rede ist von Jonathan Gresham.
Ja, nice.
Ja. Hast du den auch?
Nee.
Du?
Nee, hab ich nicht.
Okay. Ja, Jonathan Gresham, der aktuelle Ring of Honor Pure Champion, er ist technisches Wrestling.
Yes.
Vor allem im amerikanischen, im westlichen Raum, er ist einfach technisches Wrestling. Nachdem so eine andere Person, auf der man es zuschreiben könnte, zur WWE gegangen ist. Und da muss ich einfach sagen, der kann mich so gut unterhalten. Und ich habe den auch, wann haben wir denn das erste Mal gesehen? Auch 2015 bei der WXW.
Ja, müsste.
Und das habe ich auch an der WXW damals so geliebt. Die haben mir irgendwelche Leute vor die Füße geworfen. Ja, guck dir den mal an und dann bist du so.
Ja, ja. Entschuldigung.
Ist schon ganz geil.
Ja, das ist halt das, was ich, wo ich mich so sehr freue, dass ich so lange WXW schon gucke. Die haben halt oft, die hätten halt auch oft große Indie-Namen und sowas holen können, was die auch getan haben. Aber die haben auch oft einfach mal Leute, wie du schon sagst, so vor die Füße geworfen und haben gesagt so, yo, wir haben den und den geholt. Und wenn du die dann siehst, denkst du dir so, wow, okay, krass, Alter. Die kennst du gar nicht, die hast du gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber die sind geil. Und auch hier mit Gresham, ich glaube, ich habe Gresham sogar das erste Mal 2013 gesehen bei meinem ersten Karat.
Ja, ich habe 2015 bei meiner, 2015, 2016.
Ja. Und war auch so, okay. Und damals war der ja noch nicht so krass, der technische Wrestler, also der hat sich ja seitdem krass entwickelt.
Komplett.
Und war auch so, okay. Geil, der kann was. Und das ist dann halt auch schön, wenn man die Leute dann halt, erstens sieht man die, hat man die ja damals auch noch öfter gesehen und regelmäßiger. Und dass man dann so ein bisschen auch die Entwicklung sieht oder wenn man die dann nach ein paar Jahren wieder sieht und so, ja okay, geil, den hast du damals schon gesehen und jetzt was aus dem geworden ist, richtig nice.
Ja, ich habe den glaube ich 2015 das erste Mal bei WXW in Bielefeld gesehen.
Nice.
Ja, gegen Tim Ray. aber das ist ein Typ, ich finde den einfach großartig und er versucht jetzt gerade auch wieder Ring of Honor zu beleben und hat den Pure-Title mit hoch und wieder mitbelebt und das ist einfach so ein geiler Typ.
Ja, voll.
Einfach nur Liebe für ihn und ja, einfach ein guter Wrestler. Fertig. Mehr muss ich, glaube ich, dazu nicht sagen.
Ja, manchmal reichen die auch keine Worte.
Ja, wer ist denn deine Nummer 4?
Meine Nummer 4 ist auch ein Wrestler. Den habe ich das erste Mal gesehen. Also den kannte ich vorher auch durchs Indie-Wrestling gar nicht. Ich habe das erste Mal gesehen bei meiner ersten WXW-Show. Mhm. Damals war das noch ein kleiner relativ dünner Bursche mit dem Emo-Haarschnitt. Du kannst dir jetzt schon denken, wer es ist. Ich spreche von Zack Sabre Jr.
Jetzt weiß ich, wen ich vergessen habe. ich glaube, ich muss da gerade mal wen austauschen. Aber ja.
Ist okay, das ist einfach jemand, also damals, ne, war das noch das kleine Kid da irgendwie aus dem Isle of
aus der Isle of Shappy.
Genau. In Kent und.
Den habe ich auch bei meiner ersten WXW-Show gesehen. Da wurde er sogar Light Heavyweight Champion.
Nice. Ja, stimmt, die Show haben wir gesehen ja auch. Zusammen.
Ja.
In einem Ring vor unserer Zeit. Und dann.
Genau.
Damals war er noch im Tag Team mit Marty Skrull als die Leaders of the New School.
Und vorher noch mit Tommy End oder Aleister Black als The Crimson City Saga.
Ja, stimmt. Nur ich meine, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da war er bei den Leaders. Fand ich auch damals ein sehr cooles Team, aber hat sich dann so komplett einfach in mein Herz gewrestelt. Also das ist auch wirklich ein Wrestler, der mir, also von den aktuellen Wrestlern mit, ist das einfach einer der Wrestler, die mir mit am meisten am Herz liegen, weil, keine Ahnung, da habe ich so wirklich so den besonderen Bezug. So, das war quasi Liebe auf den ersten Blick so ein bisschen einfach und auch dazu sehen, dass der immer und immer wieder bei WXW am Start war, also damals halt noch regelmäßiger, ne? Als er 2016 das Karat gewonnen hat, immer noch einer meiner Lieblingsmomente ever. Im Wrestling. Man kann, klar, haben wir damals auch gesagt, kam damals viel zu spät oder ist dann im Jahre 2016 auch nicht mehr notwendig eigentlich gewesen.
Vor allem, also bei jedem anderen Finalgegner, das ist so ein Thema, da kann ich jedes Mal diskutieren.
Ja.
Bei jedem anderen Finalgegner hätte ich gesagt, mega geil, aber da war ich so, ganz ehrlich, warum?
Ja, natürlich, das war ein krasses.
Natürlich habe ich mich gefreut so, aber in Marks Sicht war ich halt für seinen Finalgegner.
Natürlich, das,
Und war dann so, ja, weiß ich nicht, aber... Ja,
geht mir auch so.
Klar. Also,
klar, die Freude war auf jeden Fall mega da, aber...
Bei jeder Ankündigung erst in Deutschland, da freue ich mir den Arsch
natürlich.
Ab.
Natürlich, ist immer noch einer wirklich der liebsten Wrestler, ist auch mit, glaube ich, der Wrestler, den ich mit am liebsten wrestlen sehe, weil einfach,
ja,
also, du hast schon gesagt, Gresham ist ein hervorragender technischer Wrestler, aber Zack ist einfach, also es tut mir schwer, die zu vergleichen, weil Gresham ist mehr so ein bisschen pure und,
genau,
und Zack ist,
und
einfach,
Zack ist halt schon hybrider.
Genau, hybrider, aber eigentlich auch nicht, einfach, Zack ist einfach komplette, also, für mich gibt es immer noch einen Unterschied zwischen einem pure Wrestler und einem technischen Wrestler. Weil,
ja,
zum Beispiel auch Timothy Thatcher ist auch ein technischer Wrestler, aber Timothy Thatcher...
Aber kein Pure Wrestler.
Genau, Timothy Thatcher wrestelt anders, als das Gresham tut oder als das Zack tun. Obwohl richtig, die vom Stil sich natürlich ähnlich sind, aber es ist einfach... Also es wäre Quatsch zu sagen, Gresham und Zack oder Gresham und Thatcher oder Thatcher und Gresham sind die gleichen Wrestler. Die haben den gleichen Stil, weil das ist stimmt meiner Meinung nach einfach nicht.
Nö, und, ist auch falsch, und, da gehe ich mit.
Und deswegen, Zack ist einfach... Der hat das einfach... komplett perfektioniert. Der hat, glaube ich, auch eine Menge einfach von diesen Submission-Moves einfach selber erfunden, die der da einfach macht. Das ist einfach ganz wirr, was
allein
der da
sein macht. Finisher mit seinem 6-Zeilen-Namen.
Genau. Hooray, another year, dieses Ding da. Ja gut, das ist ja nun Octopus-Stage, aber auch vor einem Jahr, als er dann ankam mit dem Orienteering with Napalm Death oder sowas, wo er die Beine vom Gegner noch spreizt und
eine
Meinung wickelt und so ein Ding, wo du denkst so, Alter, Wie kommst du darauf, weißt du, und sowas halt und
es ist unfassbar.
Und einfach ein großartiger Typ, auch immer ein netter Typ, wenn man den mal sieht und ich glaube, manchmal ein bisschen fehlt ihm so ein bisschen die Fannähe oder sowas halt, aber
ja, der wirkt manchmal einfach, ich glaube, das ist ein Schutzmechanismus.
Ja, gut möglich, natürlich.
Er wirkt halt einfach sehr, ich glaube, er wirkt arrogant, aber ich glaube, der hat einfach nur keine Lust darauf.
Ja.
Ne, was du sagst, diese fehlen, aber er macht zwar Fotos. Ich habe auch ein Foto mit ihm hier im Rahmen auf meinem Tisch stehen. Mhm. Und weil er einfach super wichtig ist, dieser Mensch.
Ja.
Und lustige Story. Drew und ich waren 2017 bei Progress.
Ja, stimmt.
Sitzen in der Lobby, weil es da halt WLAN gab. Und ich weiß gar nicht warum, aber saßen in einer Lobby vor der Show morgens, haben WXW geguckt und plötzlich gucken wir da von meinem Laptop hoch. Das ist doch Zack. Ja, das ist doch Zack. Ja, ja klar. Und Ich hatte überlegt, es ihn anzusprechen, dann war ich so, ne, ganz ehrlich, der ist jetzt hier gerade noch in private, lass ihn in Ruhe. Er blickte nur mein WXW-T-Shirt, grinste kurz, aber ich glaube, andere Charaktere wären da offensiv auf einen auch zugegangen, aber er war dann so, ja, ich habe es zur Kenntnis genommen, wir sehen uns.
Ja.
Und ja, wie gesagt, den finde ich auch einfach super toll. Ich bereue es gerade ein bisschen, ihn nicht drauf zu haben. Ich würde ihn am liebsten gerade noch draufhauen auf meine Liste, aber ist jetzt irgendwie auch blöd. Deswegen lassen wir das.
Ja, also wie gesagt, für mich auch ein unfassbar guter Wrestler. Wie gesagt, es gibt viele technische Wrestler, aber es gibt einfach keinen, der da so ein unfassbar gutes Verständnis für hat, wie das Zack tut. Und den du halt auch... Es gibt das ja oft bei Wrestlern halt, wo du denkst, okay, wenn die technisch gerade auf der Matte sind oder sowas... ist da manchmal ein bisschen langweilig, aber das ist halt jemand, der einfach unfassbar innovativ dabei ist, auch mit Pin-Kombos und all sowas und ist schon ein super toller Typ von daher und deswegen auch ein sehr besonderer Wrestler für mich, wie gesagt, ich habe da so ein bisschen auch diesen, ne, diesen Live-Bezug und sowas halt zu, deswegen ja. Auch jemand, der mir da sehr am Herzen liegt als Wrestler.
Komplett, gehe ich komplett mit. Sekunde, so, ja. Meine Nummer 4 bin ich dann dran. Hätte ich dran gedacht, wäre es wahrscheinlich auch Zack gewesen. Aber es ist, den nehme ich stellvertretend für alle Juniors. Der Mann ist auch einfach nur verrückt. Und lass ihn gegen meine 6 und meine 10 antreten. Und da kannst du halt wirklich 2 of 3 Deathmatch machen. Hiromu Takahashi.
War jemand auch für mich, den ich in Erwägung gezogen habe für meine Liste, aber dann war mir Liger dann doch ein kleines bisschen wichtiger. Aber
ja, Liger bin ich halt nicht gekommen. Ja,
aber kann ich absolut nachvollziehen, also Hiromu ist, aber erzähl du zuerst.
Ja, Hiromu ist einfach, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich komplett mit ihm gefremdelt. Bei Ring of Honor als Kamatachi. Dachte, was ist das für ein Vogel? Ach du Scheiße. Die erste Zeit bei Ring of bei New Japan, vor allem mit seinem ersten Junior Run gegen Kushida, da mit diesen 90 Sekunden Win und so, da war ich auch so, ich greife ihn nicht, aber mittlerweile bin ich so, ne, dann hat er sich ja noch ganz fies gegen den Drachen Lukas den Nacken gebrochen.
Ah, das ist auch übel.
Kam dann nach einem Jahr wieder.
Ja, aber das war auch wieder so ein schöner Moment, wo er dann halt wiedergekommen ist.
Nach knapp anderthalb Jahre kam er wieder. Und da war ich auch so, Alter, krass. Und was macht er, als zu zeigen, dass es ihm gut geht? Er kommt wieder und bumpt sich selbst erstmal per Frontflip in die Barrikaden. Ja, natürlich.
Ja, das ist halt auch jemand, der bringt einfach crazy auf ein ganz, ganz neues Level. Also verrückt auf eine andere Art und Weise wie Ibushi, aber halt auch verrückt.
Genau, und das ist auch so ein Typ, den sehe ich auch sehr, sehr, in ihm sehe ich auch die Zukunft bei New Japan, absolut. Auch wenn er schon 31 ist. Der macht mir einfach so viel Freude und da warte ich einfach nur auf den nächsten großen Schritt von ihm. Und der ist, wie gesagt, da habe ich einfach so Bock und da bin ich immer so, gut, wenn er dabei ist, ist es höchstwahrscheinlich ein sehr gutes Match. Und deswegen ist der auf meiner Nummer 4.
Wunderbar.
Mehr muss man da eigentlich nicht sagen.
Sehr schön. Dann bin ich jetzt dran mit der Nummer 3.
Du bist jetzt mit deiner Nummer 3. Wir gehen jetzt aufs Treppchen.
Dann wird's jetzt wieder alt. Denn auf meiner Nummer 3 habe ich Roddy Piper.
Ja.
Ist auch so ein Wrestler, wie gesagt, ne 80er, fast gar nichts gesehen. Aber das ist auch so jemand, der für mich halt absolut herausgestochen ist. Keine Ahnung. Mich hat das immer absolut fasziniert, die Art und Weise, wie der halt gesprochen hat, wie der sich bewegt hat, wie er das getan hat, was er getan hat und keine Ahnung, hat mich irgendwie immer mitgerissen und hat mich immer, obwohl ich halt zu der Zeit, als der halt im Wrestling aktiv war, nicht mal gelebt habe. Oder wo der halt seinen Höhepunkt hatte, da habe ich nicht mal gelebt. Aber trotzdem hat mich das irgendwie alles immer sehr, ich kann es auch nicht genau erklären, aber es hat mich immer sehr, sehr begeistert. Und für mich auch
kann ich verstehen.
Für mich auch einmal einer der ersten richtigen Heels im Wrestling zumindest, oder in der damaligen WWF halt.
Ja, modern halt, genau.
Und genau, auch so nicht so oldschool-mäßig, sondern hatte einen sehr modernen Touch, also den Charakter könnte es ganz genau so auch heute geben. Und von daher, hat mich auch unfassbar hart getroffen, als ich gehört habe, dass der verstorben ist. Das war schon sehr, sehr hart für mich. Und ja, für mich einer der All-Time-Greatest, die niemals das große Ding geholt haben und generell einfach ein hervorragender Wrestler für die Zeit. Ja, das ist meine Nummer 3.
Das freut mich. Meine Nummer 3 ist Scott Steiner. Nein, Spaß.
Ich wollte schon gerade sagen. Ich hab so kurz drauf gewartet, so ob du jetzt sagst, nein, Spaß. Und hab ich gedacht so, okay, jetzt wartet er schon zu lange, meint er das jetzt ernst, oder? Also, hands down, wenn wir jemals eine Guilty Pleasure Wrestler Liste machen, Scott Steiner ist auf jeden Fall dabei.
Scott Steiners 1 bis 10 ja, alle Plätze.
Samoa Joe!
Ey, zeig mir mal. Nee, meine Nummer 3, über die hast du ganz viel erzählt eben, ich hab grad mal umgebaut. Ist tatsächlich Zack Sabre auch.
Ja, sehr schön.
Du hast da gerade was in mir wachgekitzelt. Weil die ich auf 2 hatte, war ich so, weiß ich nicht. Und, ja. Zack Sabre, weil, wie du sagst, einfach das Persönliche überwiegt dann dort. Und, ja. Zack Sabre Jr. Sehr guter Typ einfach.
Yes.
Du hast alles schon dazu gesagt.
Ja, tut mir leid, hätte ich das gewusst, dann hätte ich nicht so sehr ausgesprochen.
Alles gut.
Gut.
Deine Nummer 2.
Dann die Nummer 2. Wir sind bei der Silbermedaille angelangt. Meine Nummer 2 ist, und jetzt wird's kontrovers, ist X-Pac.
Ich hab's gewusst, ich wusste es.
Ja gut, du weißt ja, dass das einer meiner Lieblingswrestler ist, von daher hast du dir denken können, dass der auf meiner Liste nicht fehlen wird.
Ja, eben.
Ja, auch so ein Dude, keine Ahnung. So ein klassischer Underdog, aber ich konnte mich irgendwie immer mit dem Burschen identifizieren. Das klingt irgendwie komisch, aber es ist halt so. Und hab ich
du hast nur weniger Probleme.
Ja, Gott sei Dank. Weißt du, hab ich immer sehr gefeiert, fand das immer einen sehr coolen Typ. Solider In-Ring-Worker. Fand ich in der DX immer sehr, sehr cool. So ein bisschen abgefallen.
Ja? Ich gucke jetzt gerade Raw 99 und der ist schon richtig gut in der DX, vor allem das ist jetzt gerade die Zeit, wo ich bin, da fängt der Duo jetzt auch bald an.
Genau.
Fehde mit Shane McMahon und Kane und China und der ist schon einfach verdammt gut.
Ja, und fand ich immer extrem unterhaltsam, hat auch sehr zur Popularität der DX, glaube ich, beigebracht, war auch immer der das Suck It erfunden hat und das Too Sweet, was wir heute immer noch sehen. Bullet Club lässt grüßen. Und von daher, ne, kann es verstehen, dass viele Leute den auch nicht mögen oder sowas, aber für mich war das immer so ein sehr cooler Typ, immer habe ich immer sehr, sehr gerne gemacht, war ja damals auch bei Superstars of Wrestling bei der WXW.
Warst du damals dort?
Ich war bei der Show da. Ich habe mich aber nicht getraut, irgendwie ein Autogramm zu holen und ein Foto zu machen. Also damals war das ja noch mit diesen Special Ops bei Superstars und sowas. Bereue ich ein bisschen mittlerweile, dass ich es nicht getan habe, aber da war ich damals da. Ja, war schön im Tag Team Match mit Andy und Bad Bones, glaube ich. Gegen ich glaube, Carsten, Tyler und Jörn oder irgendwie sowas. Ja, war ganz cool und wie gesagt, das ist dann halt, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch mehr dazu sagen soll, ist einfach jemand, den ich immer sehr, sehr gerne mochte irgendwie, war auch eine lange Zeit lang mal die 1 auf meiner Liste, aber die 1 ist dann halt dann doch eher noch mehr Bezug und so weiter, von daher ist das dann halt die 1, aber ja, das ist die Nummer 2, X-Pac.
Ja, Meine Nummer 2 ist Chris is awesome. Chris Hero. Und du hattest schon einiges zu gesagt. Ich habe ja gesagt, es ist meine Spam auf der Liste. Und auch einer der ersten Indie-Wrestler, die ich so wahrgenommen habe. Und ja, was soll ich sagen?
Ja, das ist
einfach genialer Typ. Und als ich ihn das erste Mal 2014 dann live gesehen habe, nach seinem ersten Ausstieg bei der WWE, war ich so, oh, der ist so nett, so gut drauf. Und ja, dann 2019 ja nochmal gesehen. Und ich glaube, wir hätten ihn dieses Jahr safe auch nochmal gesehen, ohne Corona. Und der ist einfach so gut. Und ja, also Drew hat einfach vieles genommen. Ich kann es auch teilweise nicht in Worte fassen. Aber wenn ich weiß, du, den werde ich sehen, der hat ein Match live oder on tape, da bin ich direkt so, oh geil, da habe ich Bock.
Ja, vor allem, ich bin so unfassbar gehypt, wenn der endlich wiederkommt.
Ey, komplett. Also, ich traue ihm auch zu, dass er zu Ring of Honor wiederkommt.
Möglich.
Aber wie gesagt, am liebsten soll er einfach zur WXW kommen.
Genau das.
Fulltime.
Wie gesagt,
der ist auch einer der Stützen der WXW einfach gewesen.
Ja, generell.
Er hat WXW geprägt.
Nicht nur WXW, generell ist es ja eigentlich der wichtigste Mensch, einer der wichtigsten Menschen im Euro-Wrestling der Early 2000er.
Ja, der hat ja, ein Amerikaner.
Der hat ja quasi zu der damaligen Zeit die halbe europäische Szene mit trainiert.
Ja, genau.
Also das, was
vor allem, du musst überlegen, vor allem, wir reden hier von einer Zeit vor 15 Jahren und eine Sekunde, Chris Hero. Das heißt, mit Mitte 20 gerade mal
ja,
war er schon quasi dafür zuständig, Nachwuchs auszubilden.
Ja, vor allem, das hat er mal erklärt in einem Interview, auch in irgendeiner von den WXW Conversations, wie das überhaupt gekommen ist. Der war halt einfach bei irgendwo in Deutschland. Es gab ja die IPW, also nicht die Hurensohn Company aus England, sondern die aus Hannover. Die, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Independent Pro Wrestling Germany.
Ja.
Weiß gar nicht, ob es. Auf jeden Fall, da war er ja halt, bevor er bei WXW am Start war. Und da gab es irgendwann mal irgendwie so ein Trainingsding. Und da hat er halt zu den Leuten gesagt: Ja, Leute, das alles, was ihr macht, ist schön und gut, aber wie wär's mal irgendwie, wenn ihr mal so ein bisschen Psychology und sowas da reinpackt, und die Leute, die kannten das halt gar nicht da, weil das war halt zu einer Zeit, wo halt Wrestling quasi
tot war.
Komplett am Boden war, also quasi tot war, wie du sagst, so nach dem Ende der CWA, und der hat halt den Leuten da viel beigebracht, wurde dann immer für Seminare geholt und hat halt die erste diese erste Charge von Leuten da aus Europa quasi trainiert, und das siehst du immer noch, Leute, also wenn du siehst, wie zum Beispiel Leute wie Pete Dunne und sowas, wie die Gelenke verdrehen und sowas halt. Das ist über Ecken und Kanten, kommt das alles von Chris Hero.
Ja, yeah, genau. Und, ja.
Deswegen auch, wie du schon eben angesprochen hast, ein unfassbar wichtiger Mensch auch einfach fürs Euro-Wrestling.
Eben, also der ist halt wirklich einer der Stützen des Euro-Wrestlings, ja. Und der,
Der, Fit Finlay und, Bruce Pritchard haben geholfen, WXW zu dem zu machen, was es jetzt ist.
Ja. Bruce Pritchard auch?
Ja, der hat denen auch krass viel Input gegeben, als der da war.
Ah.
Für, der hat halt auch ein gutes Mind von Wrestling, also manchmal sind seine Ansichten halt auch ein bisschen komisch, ne, aber naja, also der hat auch ein gutes Verständnis halt auf jeden Fall für das Handwerk.
Nein, wie gesagt, also Hero auch immer super nett, super zuvorkommt, so wenn man mit ihm redet, ja. Und, Hero ist einfach großartig und ja, da müssen wir auch nicht mehr zu sagen. Ich freue mich, wenn er wieder mal catchen würde.
Ich auch.
Und ja, wenn er catchen würde, würde er auch dann eine Goldmedaille gewinnen. So wie der erste Platz von Drew.
Mein erster Platz ist, das ist der Wrestler eigentlich, das war immer von Anfang, also wenn ich eine Liste mache, wusste ich immer, okay, das ist auf jeden Fall die 1. Das ist der Wrestler, mit dem hatte ich meine Anfänge beim Wrestling, also ähnlich wie das bei dir mit Goldberg ist. Das ist einfach den ich dann auch über die Jahre, den ich am Anfang halt so in der Marktzeit und sowas noch unfassbar gehasst einfach habe und dann einfach aber gelernt habe, den zu appreciate und gemerkt habe, okay, du hast ihn jetzt eigentlich nicht, weil er scheiße ist, sondern weil er einfach seinen Job als Wrestler einfach so gut macht. Und deswegen ist es jemand, den ich dann über diese Jahre einfach mittlerweile super schätzen gelernt habe.
Die Rede ist von MVP.
Sorry. Ja, du hast recht, natürlich. Nein, die Rede ist von Edge.
Yes, I know it.
Na, wie gesagt, meine Anfänge, ich habe dann ja ein bisschen später angefangen als du mit dem Wrestling 2.7 erst. Und das
du bist auch gut so. es ist auch gut so.
Vielleicht ja, aber keine Ahnung. Kann ich ja jetzt eh nicht ändern. Also von daher ist es halt, wie es ist. Also ist jetzt weder besser oder schlechter als bei dir, ne? Sondern es ist halt so, ne? Einfach.
Und du warst 4 Jahre früher, warst du von der WWE verschont.
Ja, das stimmt. Und das ist vielleicht dann doch besser. Nee,
wobei, 2.3 bis 2.7 war noch gut.
Ja, also ich fand auch die 2.7 und 2.8 fand ich eigentlich ganz gut. Gerade halt was so bei...
Ja.
Ich konnte ja damals immer nur SmackDown gucken, weil Raw lief ja nicht im Free-TV. Nee, sondern SmackDown lief ja immer auf DSF. Mhm. Ich glaube, es hieß sogar damals noch DSF. Ich meine, ja.
Ja, und dann auf die Tele 5.
Ja, genau, stimmt. Das kam dann später. Oder vorher und später dann, ne?
Genau, sowohl als auch.
Und ich fand halt einfach diese Zeit, also klar, man sieht das natürlich, weil es die Anfangszeit war, immer so ein bisschen mit der rosaroten Brille, aber ich fand das schon damals ziemlich gut auch. Also meiner Meinung nach war auch die Hochzeit vom Undertaker die nach der Attitude Era. Der Undertaker war geiler
natürlich
in den 2000ern, also...
Die Undertaker-Hochzeit war die Zeit 2.6, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 bei SmackDown, natürlich.
Absolut, also der Meinung bin ich... felsenfest, dass das die beste Zeit auch
gerade... Da gehen aber viele mit.
Ja, auch vor allem mit hier Fehde gegen Edge, gegen Batista, diese ganzen Sachen. Und Edge war da ja auch immer so mittendrin, immer dieses sneaky Arschloch eigentlich, was sich immer so den Titel so erkämpft hat, also nicht erkämpft, ergaunert hat quasi, ne? Und irgendwie am Ende stand immer irgendwie Batista oder der Undertaker halt immer dumm da und Edge war immer der halt der sich halt immer gefreut hat. Und ich weiß noch, das hat mich immer so in den Wahnsinn getrieben. Auch mein Papa hat immer gesagt so, wenn wir jetzt am Ende wieder echt sehen mit dem Titel, dann machen wir aus, dann gucken wir das nie wieder und sowas, ne? Und keine Ahnung, das sind einfach so Erinnerungen, die hängen bleiben. Und dann natürlich, ne, wenn man dann so aus dieser Marktzeit raus ist, dann so ein bisschen so verstanden hat, was Wrestling halt eigentlich ist, ne? Dann lernt man das halt zu schätzen, wo man dann merkt so, okay, ich hasse den eigentlich jetzt nicht, weil das halt wirklich ein Wichser ist oder weil das halt ein Arschloch ist, sondern weil der halt einfach seine Rolle so gut spielt, weil das einfach ein, dieses Entertainment ist, das ist für das Entertainment und das alles und das habe ich dadurch so ein bisschen kennengelernt und keine Ahnung, das hat immer so einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Auch du hast mich eben gefragt, oder ich habe dich eben gefragt, wie du das Goldberg Return fandest. Ich fand das Return von Edge dieses Jahr, das hat mir nicht gefallen.
Kann ich verstehen.
Das mochte ich nicht, weil ich halt der Meinung bin, okay, du bist, weil auch erstens dieses Retirement, das war auch so ein emotionales Ding einfach für mich, wo du denkst, okay, scheiße. Das ist halt der Wrestler, den du am meisten...
Das Retirement von ihm, das hat mich auch komplett rausgebracht damals.
Ja, vor allem, weil es halt auch so aus dem Nichts halt kam. Du wusstest halt gar nicht so, was, dass der halt so krass irgendwie angeschlagen ist. Und dann kam es auch einmal so bei Raw. Ja. Ne, Nacken-OP damals gehabt, ist irgendwie nie wirklich verheilt, muss jetzt retiren, ne? Das hat mich irgendwie so sprachlos gemacht. Und dann einfach zu wissen, okay, das war dieselbe Verletzung, die halt Austin quasi auch fast in den Rollstuhl gebracht hat. Oder eine ähnliche Verletzung.
Ja.
Und zu wissen, okay, das ist halt 10 Jahre jetzt her oder 8 Jahre waren es, glaube ich. Aber zu wissen halt, ja, okay, du setzt dich jetzt immer noch im Risiko an. Warum machst du das halt? Du musst jetzt hier niemandem was beweisen. Und hat mir nicht gefallen. Deswegen habe ich mich dann auch ein bisschen so geweigert, mir diesen Comeback-Run anzugucken, weil ich halt nicht wollte, dass es so ein neuer oder ein nächster Wrestler ist, der so die Legacy wieder zerstört, so von sich selbst halt, wie das so viele machen. Und deswegen versuche ich das einfach so aus meinem Kopf zu verbannen, um das Schöne so zu behalten. Und ja, das ist Edge. Edge ist meine Nummer 1.
Kann ich komplett nachvollziehen. Der ist auch bei mir zwar jetzt nicht in der Liste drin, aber doch auch ganz oben. Und ja, der ist einfach top.
So, und jetzt hau mal raus. Jetzt bin ich gespannt, was deine Nummer 1 ist.
Müsstest du eigentlich wissen.
Fahre fort.
Sollte dich auf jeden Fall nicht überraschen. Was?
Ja, erzähl.
Du hast zwei Versuche.
Lass dich überlegen. Ach so, Kenny Omega.
Ja, natürlich. ja, wir reden über den aktuellen IW World Champion, den ehemaligen IWGP Champion. Der Typ, der Meltzers 5 Sterne hat explodieren lassen.
Mehrfach.
Mehrfach. Und der mich einfach hat New Japan lieben gelernt.
Ja, also auf jeden Fall.
Er war wirklich einer meiner Bezugspunkte.
Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Also, der hat mega dazu beigetragen, dass New Japan für den westlichen Markt attraktiv wurde.
Und ich liebe das Cleaner-Ding und ich liebe ihn einfach, also Best Bolt Machine und alles. Und ich kann das auch alles nicht so gut in Worte befassen, so in der Aufnahme fällt mir auf, aber er hat so eine Magie auf mich und wenn er nicht gerade 15 V-Triggers ballert und aber er strahlt für mich einfach aus, ich bin verdammt Gotter Superstar.
Ja.
Vor allem mit seinen schönen Löckchen.
Ja.
Und also ich nehme ihn einfach komplett ernst. Und weil er halt auch teilweise einfach dann so überspitzt ist.
Ja,
aber mit so einer Süffisanz,
ja,
wo ich ihn nicht mal hasse.
Auch, genau, das ist halt auch bewusst überspitzt. Also der macht das nicht irgendwie, weil er halt so rüberkommt, sondern das ist halt bewusst überspitzt gemacht, damit es halt quasi deutlich wird, dass er halt dieser, oder in dem Charakter dieser Lackaffe einfach ist, ja, und dann...
Genau, und da kann ich ihn nicht mal hassen.
Genau.
Sondern ich feiere das sogar, dieses, weil das wirklich dieses Augenzwinkern ist.
Ja.
Ja, das ist für dich, du verstehst das.
Genau, genau.
Das ist für dich zu Hause. Du verstehst das, was ich hier mache. Viel Spaß.
Ja, genau.
Der soll auch mal eine Biografie schreiben.
Oh ja, das fände ich auch mega interessant.
Also, es gibt ja eine gute Doku von ihm und wie er sagt, ja, ich habe mit dem Wrestling, ich wollte nach Japan, weil ich diesen Kota Ibushi gesehen habe.
Ach so, geil eigentlich. Und, einfach, ja. Hab Tapes so eingeschickt nach DDT, zu DDT.
Unfassbar. Und,
ja, aber...
Also, er ist... Ja,
nee, erzähl weiter.
Ja, wie gesagt, der war so wirklich einer der Punkte, wo ich bei New Japan reingeguckt habe, 2015, 16, war ich so, ja, das gefällt mir ganz gut. Mhm. Und da war ich auch dann so, er war halt wirklich der Punkt, wo ich bei New Japan dann mit Drew wirklich dann immer zu Wrestle Kingdom auch saß. Heute ist Wrestle Kingdom. Und der Hype Train fuhr da so krass durch. Und er war halt einfach einer der Gründe. Und als man jetzt bei AW langsam die Anleihen gesehen hat, was er jetzt macht, so dass er wieder Richtung Cleaner geht,
ja,
genau. Und so.
Und wir waren ja auch direkt so, ah ja, ich verstehe, was ihr da tut.
Ja.
Oder wir wissen, worauf das jetzt langsam hinausläuft und uns gefällt das halt. Und das war halt so schön, so zu merken, dieses, okay, man hat das immer so ein bisschen angeteasert, nur dieses Cleaner-Ding. Und das nicht immer direkt einem so zack aufs Auge gedrückt, sondern man hat das immer so ein bisschen angeteasert. Und wie du sagst, immer so, ne, für die Leute, die wissen halt, ne.
Die wissen halt eben...
Ja, also kann ich absolut nachvollziehen, dass du hier auf die 1 gepackt hast.
Ja. Genau, das ist meine Nummer 1. Und ja, das war unseren jeweiligen Top 10 Wrestler. Auch wenn ich jetzt während der Aufnahme ein bisschen umgebaut habe. Aber jetzt bin ich doch zufrieden.
Sehr schön.
Und ja, das ist meine Nummer 1. Und das war's von uns, würde ich, glaube ich, sagen.
Ja, hat sehr Spaß gemacht. War schön, mal so eine Liste zu erstellen und darüber zu quatschen. Das war ganz cool. Das hat Spaß gemacht.
Ja, genau. Ihr werdet uns dieses Jahr noch mit dem mit der Preview zu Wrestle Kingdom hören.
Yes.
Marcel und ich haben noch was für euch vorbereitet. Da sage ich nur Folgendes, ich kriege eine Stimme gerade zugespielt. Ich bitte Sie, liebe Zuhörer, spitzen Sie bitte Ihre Bleistifte und nehmen Sie einen Zettel Papier dabei. Danke. Das wird auch noch diese Woche kommen. Und Drew und ich haben ein neues Projekt.
Ja.
Sollen wir es mal announcen?
Ja, hau bitte raus. Erzähl den Leuten, was wir vorhaben.
Und zwar, ich habe gestern WCW Nitro geguckt. Aus dem Jahre 1998.
1899, Ric Flair war schon dabei.
Ric Flair war schon 20-facher Champion.
Hat das Debütmatch von Terry Funk geleitet.
Selbst Karl Gotsch war nur im Publikum. auf jeden Fall war das halt die Nitro mit dem größten Publikum. Das war halt im Georgia Dome mit 40.000 Zuschauern, wo Goldberg World Champion wurde. Und daraufhin war meine Frage, Drew, hatte Raw auch schon mal so eine Zuschauerzahl? Und dann sagte der Drew, ja, im Februar 99. Und ich so, boah, die Show gucke ich mir mal an, wie das wirkt. Und aus diesem, ey, die Show gucke ich mir mal an, war, boah, geil, ich habe Urlaub. Ich gucke mir jetzt einfach mal ein bisschen ab da an ein paar Shows an, weil Attitude Era so richtig aktiv, Rerun habe ich nie gemacht, weil ich halt das WCW-Kind war. Und man kennt zwar so, ne, so wichtige Matches und so kennt man halt, aber diesen kompletten Blick, den habe ich halt nicht. Habe ich gesagt, komm, das ist die Hochzeit der Attitude Era, so viel Zeit hast du auch nicht. Und so jetzt ab dem Jahr 1999 fangen wir jetzt mal an, uns der Attitude Era zu begeben.
Genau.
Vor allem ne, in der WWF, genau. Da fangen wir an und da werdet ihr demnächst mal was von uns hören.
Ja, genau. Hab ich Bock drauf, hab ich Lust drauf.
Ja, genau. Ich habe da schon was heute geguckt. Wie gesagt, Urlaub. Und dann würde ich sagen, das waren die Ankündigungen.
Yes.
Und dann, ich finde gerade keinen Schluss.
ja.
Ich gehe jetzt weiter Assassin's Creed spielen und weiter Raw gucken.
Ja. Ich hoffe, euch hat das gefallen, so ein bisschen unser Einblick in unsere Lieblingswrestler. Auch lasst uns das gerne mal wissen, wie euch das gefallen hat, ob ihr sowas gerne in Zukunft nochmal hören wollt.
Bitte.
Und
gerne.
Dann vielleicht lässt sich das dann irgendwann nochmal einrichten mit einer anderen Thematik oder sowas.
Unsere Top 10.
Genau, es gibt da ja immer noch so ein. Es gibt da ja immer noch so ein anderes Top 10-Ding, was wir unbedingt mal machen wollen, aber wo uns noch die technische Ausrüstung für fehlt quasi.
Ja, nicht nur die Technik. Es ist halt auch einfach das Ding, nicht, dass wir gecancelt werden.
Wir wollen halt nicht, dass Marcel im Knast landet.
Ja, oder auch ich als Aufnahmeleiter. In dem Fall dann für die Geschichte. Aber ja, genau das ist es nämlich. Deswegen würde ich sagen, wir hören uns.
Genau.
Bis dahin. Macht's gut, macht's besser. Und sollten wir uns nicht mehr hören? Ja, doch, wir hören uns noch. Also wünsche ich euch noch nichts. Bis später.
Bis dann, tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.